Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
Die G20-Staaten, die haben sich nach langen Diskussionen auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt im Abschlussdokument des Gipfels im japanischen Osaka. Da bekennen sich 19 der 20 Staaten zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die USA bleiben bei ihrer ablehnenden Haltung. In Japan ist Malte Pieper. Herr Pieper, wenn 20 sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen, aber einer sich nicht daran hält, was ist diese Erklärung dann wert?
Zumindest für 19 ist eine ganze Menge wert, denn diese 19 haben sich nochmal in die Hand versprochen, dass sie auch wirklich so weitermachen, wie sie das schon einmal vereinbart haben, nämlich vor einem Jahr in Buenos Aires beim letzten G20-Gipfel. Und auch da haben sie sich nochmal wieder in die Hand versprochen, dass sie das nochmal weitermachen wollen, was sie schon bei der Pariser Klimakonferenz sich in die Hand versprochen haben. Also die versprechen sich ununterbrochen irgendwas in die Hand, und das kann ja insofern schon mal nicht verkehrt sein, als sie sich regelmäßig daran erinnern, dass sie sich auch wirklich daran halten wollen. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Das ist also wirklich immer wieder eine Bekräftigung der Politik, und je mehr man eine Politik bekräftigt in der Diplomatie, umso schwieriger wird es, das dann wieder auseinander zu klamüsern, wenn es einem nicht mehr passt. Das ist im Grunde genommen auch die Strategie, die US-Präsident Trump da anlegt, der jetzt immer wieder und wieder versucht zu sticheln, und das, was er bei diesem Gipfel versucht hat, eben nicht mehr alleine nur der Buhmann zu sein. Wir wissen, er hat Selbstbewusstsein genug, dass er das normalerweise erträgt, aber er hat eben versucht, aus dem Club der 19 auch schon Länder herauszulotsen, wie eben Brasilien, wie die Türkei, aber auch wie den Gastgeber Japan. Da ist jetzt manch einer vielleicht überrascht, warum ausgerechnet Japan? Weil Japan einer der führenden Hersteller von Kohlekraftwerken ist, und die kann man in Zeiten, wenn man den Klimawandel berücksichtigt, den CO2-Ausstoß absenken will, nicht mehr so gut verkaufen wie bisher. Also Trump hat alles versucht, diese 19 zu sprengen, aber es ist ihm nicht gelungen, und das freut vor allen Dingen die Europäer.
Ihr Eindruck also, den Umständen entsprechend ein Erfolg dieser Gipfel?
Ja, aber auch, ich müsste fast sagen, jein. Ja, natürlich, dass es überhaupt geklappt hat, dieses Format zu erhalten. Also, dass die 20 stärksten Industrienationen der Welt beieinander bleiben, dass sie überhaupt weiter miteinander reden, dass es Formate gibt, wo man sich mindestens einmal im Jahr trifft und miteinander spricht. Denn man darf ja eines nicht vergessen. Das sind alles auch nur Menschen. Und wie wir Menschen auch, wenn wir Freunde, Bekannte treffen, ist es ganz was anderes, ob man denen in die Augen guckt und ihnen dann Versprechen abringt, Vereinbarungen trifft, dass der einem beim Umzug hilft. Wenn man das alles am Telefon macht, dann hat das alles einen viel unverbindlicheren Charakter. Das darf man bei der ganzen Politik nicht vergessen, dass es am Ende wirklich um Menschen geht, trotz der ganzen Apparate, die da miteinander verhandeln. Also das bleibt erhalten, dass man sich sieht, dass man auch Deals untereinander machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau so, wie Sie es auch ansprechen. Als normaler Mensch steht man davor und denkt, naja, wenn einer ständig aus der Reihe tanzt, was soll das Ganze dann? Wie gesagt, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum Glück tanzt nur einer aus der Reihe. Es sind nicht mehr geworden.
Klimaschutz ist ein großes Thema gewesen, aber auch natürlich der Handel. Wir haben gehört, die USA und die Chinesen haben sich darauf geeinigt, dass es neue Verhandlungen in ihrem Handelsstreit geben soll. Welche Diskussion hat der freie Handel auf diesem Gipfel insgesamt gespielt?
Eine große, auch da war es eben wieder Donald Trump, der versucht hat, einen Keil zwischen alle anderen zu treiben. Donald Trumps Wirtschaftsmodell geht ja in etwa so, ich schotte mein Land ab. Wenn mir das gelingt und weniger Waren von außerhalb kommen, dann können die Amerikaner weniger billige Produkte aus Asien kaufen und müssen dann mehr amerikanische Produkte kaufen. Wenn sie das dann tun, dann bleiben die Arbeitskräfte im Land erhalten, weil ja auch die Fabriken im Land erhalten bleiben. Das mag im 19. Jahrhundert noch gut funktioniert haben, da sind sich aber die meisten Wirtschaftsforscher eben einig, dass es im 21. Jahrhundert relativ schwierig wird, weil in der Regel man ja auch eine Menge davon verdient, so wie Deutschland, wenn es beispielsweise seine Autos in die ganze Welt exportieren kann, seine Miele-Waschmaschinen nach Vietnam verkauft. Es gibt natürlich noch ganz andere Waschmaschinenhersteller und im Gegenzug dann aus Japan Produkte einkauft. Also das ist ja ein Handelskreis, der sich immer mehr erweitert, mit dem man Geld verdienen kann. Das sind die sogenannten Multilateralisten. Die stehen sich gegenüber, und Trump hat immer versucht, auch schon festzuschreiben, dass man eben nicht mehr an der Idee des freien Handels festhält. Das ist ihm in Buenos Aires noch nicht gelungen. Da stand ausdrücklich drin, dass das multilaterale Handelssystem das System ist, das die G20, die 20 größten Industrienationen der Welt, befolgen wollen. Nun ist es Trump gelungen, zumindest diesen Absatz so weit zu verwässern, dass es diese klare Marschrichtung eben nicht mehr gibt.
Herr Pieper, Sie haben es gerade schon erwähnt, der Gipfel kann auch dazu genutzt werden, um sich zusammenzutreffen und sich nicht nur am Telefon zu unterhalten. Zumindest die europäischen Staaten der G20, die scheinen das auch genutzt zu haben. Es heißt, es hat schon eine Vorentscheidung gegeben, wer denn der kommende EU-Kommissionspräsident werden soll. Was haben Sie da gehört?
Dass der Deutsche Manfred Weber, der CSU-Politiker aus Bayern, möglicherweise aus dem Rennen ist und dass es nun auf den Niederländer Frans Timmermans von den Sozialdemokraten hinauslaufen könnte. Das sind immer Gerüchte, die seit Stunden, eigentlich schon seit gestern Abend hier über die Gänge wabern. Aber wenn man die Kanzlerin direkt darauf angesprochen hat, dann hat sie gesagt, nein, das kann ich natürlich nicht bestätigen. Wir halten erstmal an Manfred Weber fest, wir halten am Spitzenkandidatenmodell fest. Wir lassen alles im Grunde genommen so, wie es ist. Das klingt alles ganz schön, wenn man jetzt natürlich weiß, dass die führenden Europäer hier gewesen sind. Dazu die bisherige EU-Spitze, also der Ratspräsident Tusk, der Beauftragte ist quasi, seinen eigenen Nachfolger und den Nachfolger von Jean-Claude Juncker zu suchen. Dazu die deutsche Kanzlerin, der französische Präsident, der spanische Ministerpräsident, der für die Sozialdemokratie sehr wichtig ist. Der Italiener war da, der Holländer, der für die Liberalen sehr wichtig ist und so weiter und so fort. Also die wichtigsten waren hier. Da ist natürlich, wenn man weiß, morgen Nacht soll in Brüssel der Knoten durchschlagen werden. Morgen Nacht wollen die 28 eine neue Führung für Europa wählen. Da kann man sich an drei Fingern abzählen, dass wenn die sich alle hier schon mal sehen, dass sie natürlich schon mal darüber reden. Erstens, weil es dann einfacher ist, wenn sich die Großen schon mal geeinigt haben. Und zweitens, da sind wir wieder bei der menschlichen Komponente, weil die natürlich auch nicht bis Ultimo da sitzen wollen. Und Ratspräsident Tusk hat einen Clou angewandt. Er hat in die Einladung gleich reingeschrieben, ich habe auch schon mal Frühstück für den nächsten Morgen bestellt. Und mit der Drohung, dass die also von 18 Uhr morgen Abend bis zum nächsten Morgen um 10 in Brüssel sitzen könnten, glaube ich, hat da eine ganze Menge Bewegung in den Prozess gebracht.
Vor dem Brüsseler Gipfel, der Gipfel in Japan. Das war Malte Pieper. Herzlichen Dank.